Rückkehr nach Ithaka. Lassen Sie uns heute hier schlafen und morgen unseren Weg zu Pferd fortsetzen. Mein Wagen schafft es nicht durch den Sand der Steppe. Wir befanden uns in einer Art Bunker, der auf mich wie ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg wirkte. Ein Mann, seine Frau und deren Enkelin hatten uns willkommen geheißen und uns ein einfaches, aber sauberes Zimmer gezeigt. Doss fuhr fort: Und vergessen Sie nicht, überlegen Sie sich einen Namen. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert, sagte Michael. Natürlich interessiert es ihn, beharrte Doss. Ich war kürzlich bei seiner Frau. Ich weiß, wie er denkt, weiß, was er herausgefunden hat, weiß, was er sich erhofft. Doss Stimme war sanft und zugleich bestimmt. Ja, ich würde einen Namen wählen und Doss Anweisungen genau befolgen. Ich würde meine eigene Geschichte weiter hinter mir lassen und zu meiner wahren Bestimmung finden, auch wenn es nur aus Müdigkeit war. Ich war erschöpft und hatte in der vergangenen Nacht nur 2 Stunden geschlafen, weil ich mich noch nicht an die völlig andere Zeitzone gewöhnen konnte. Ich war kurz nach 23 Uhr Ortszeit in Almatar gelandet. In Frankreich war da erst früher Abend. Michael setzte mich im Hotel ab. Ich schlief ein paar Stunden und wachte noch vor Tagesanbruch auf. Beim Anblick der Lichter draußen dachte ich, in Paris wäre jetzt Abendessenszeit. Ich hatte Hunger und erkundigte mich beim Zimmerservice, ob man mir etwas zu essen bringen könne. Selbstverständlich, aber Sie sollten versuchen zu schlafen. Ihr Körper wird sich sonst nicht an die hiesige Zeit gewöhnen. Nichts ist schlimmer, als wach dazuliegen und nicht einschlafen zu können. Ich aß ein Sandwich und beschloss dann, einen Spaziergang zu machen. Der Portier, dem ich die übliche Frage stellte, ist es gefährlich, um diese Zeit hinauszugehen, schüttelte den Kopf. Und ich ging durch die leeren Straßen, die engen Gassen, die breiten Alleen. Eine Stadt wie jede andere, mit ihren Leuchtreklamen, ihren Polizeiwagen, Bettlern, Prostituierten. Ich musste mir immer wieder laut sagen, ich bin in Kasachstan. Sonst hätte ich am Ende noch geglaubt, ich würde durch ein Pariser Stadtviertel laufen, das ich nicht gut kenne. Am folgenden Tag erschien Michael mit seinem Freund Doss, der uns begleiten würde. Doss besaß einen Wagen, kannte meine Frau, kannte die Steppe und wollte ebenfalls in der Nähe sein, wenn ich in das Dorf gelangte, in dem Esther lebte. Ich wollte erst protestieren. Zuerst war es nur Michael gewesen, jetzt kam sein Freund dazu und wenn ich mich endlich dem Ziel näherte, würde mir dann womöglich eine ganze Schar von Menschen folgen, applaudieren oder weinen, je nachdem, was mir widerfuhr. Aber ich war zu müde, um noch etwas zu sagen. Am nächsten Tag, das hatte ich mir geschworen, würde ich niemanden Zeugen des Augenblicks unserer Begegnung werden lassen. Wir stiegen in den Wagen, fuhren eine Zeit lang die Seidenstraße entlang. Sie fragten mich, ob ich wisse, was das sei. Ich nickte und erzählte ihnen, dass ich nachts einen Pilger getroffen hätte, worauf sie meinten, diese Art von Reisen würden immer häufiger. Wenn es so weiterginge, würde die Tourismusindustrie des Landes einen regelrechten Aufschwung erleben. 2 Stunden später bogen wir auf eine Nebenstraße ab und fuhren weiter, bis wir vor diesem Bunker anlangten, in dem wir uns jetzt befanden, Fisch aßen und dem sanften Wind zuhörten, der ständig über die Steppe weht. »Esther war sehr wichtig für mich«, erklärte Doss und zeigte mir das Foto eines seiner Bilder, auf dem ich einen blutbefleckten Stofffetzen erkennen konnte. »Mein Traum war, zusammen mit Aljek von hier wegzugehen. Nenn mich lieber Michael, sonst kommt er noch ganz durcheinander. Mein Traum war, von hier wegzugehen, wie viele junge Leute aus meiner Stadt. Dann rief mich Michael an. Er sagte, seine Wohltäterin habe beschlossen, eine Zeit in der Steppe zu verbringen und wolle, dass ich ihr helfe. Ich sagte zu, weil ich glaubte, dies sei meine Chance. Ich könnte vielleicht wie er ein Visum bekommen, ein Flugticket und einen Job in Frankreich. Sie bat mich, sie in ein sehr abgelegenes Dorf zu bringen, das sie bei einem ihrer früheren Besuche entdeckt hatte. Unterwegs wollte sie unbedingt einen Nomaden besuchen, den sie von einer früheren Reise kannte. Es stellte sich heraus, dass sie meinen Großvater meinte. Sie wurde mit der Gastfreundschaft derer empfangen, die in dieser unendlichen Weite leben. Mein Großvater sagte, sie glaube nur, dass sie traurig sei. In Wahrheit sei ihre Seele fröhlich, frei, die Energie der Liebe fließe wieder. Er versicherte ihr, dies werde Auswirkungen auf die ganze Welt haben, auch auf ihren Mann. Er lehrte sie viel über die Kultur der Steppe und bat mich, seinen Unterricht fortzusetzen. Schließlich entschied er, dass sie, anders als es die Tradition verlangte, ihren Namen behalten könne. Und während sie von meinem Großvater lernte, lernte ich von ihr. Und ich begriff, dass ich nicht weit wegzureisen brauchte wie Michael. Meine Mission erwartete mich hier, in diesem leeren, weiten Raum. Ich musste die Farben der Steppe begreifen und sie in Bilder verwandeln. Ich verstehe nicht recht, wieso meine Frau etwas lernen sollte. Ihr Großvater hatte doch gesagt, wir sollten alles vergessen. »Morgen zeige ich es Ihnen«, sagte Doss. Und das tat er. Und es bedurfte keiner Worte. Ich sah die endlose Steppe, die wie eine Wüste wirkte, aber deren kärgliche Vegetation voller Leben war. Ich hörte das Geräusch der Hufe unserer Pferde, den leisen Wind und sah den flachen Horizont, den riesigen leeren Raum. Es war, als hätte die Welt diesen Raum gewählt, um ihre Größe, ihre Einfachheit, aber auch ihre Komplexität zu zeigen. Als könnten und müssten wir wie die Steppe sein, unendlich leer und zugleich voller Leben. Ich blickte in den blauen Himmel, nahm meine Sonnenbrille ab, ließ mich von dem Licht erfüllen, von dem Gefühl, dass ich nirgendwo und überall war. Wir ritten schweigend, hielten nur, um die Tiere an Bächen zu tränken, die nur jemand finden konnte, der sich auskannte. Hin und wieder tauchten andere Reiter in der Ferne auf, Hirten mit ihren Herden, eingerahmt von der Ebene und dem Himmel. Wohin ging ich? Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, und es war mir gleichgültig. Die Frau, die ich suchte, befand sich in dieser unendlichen Weite. Ich konnte ihre Seele berühren, die Melodie hören, die sie beim Teppichweben sang. Jetzt begriff ich, warum sie diesen Ort gewählt hatte. Nichts, absolut gar nichts, konnte in dieser Leere, die sie so sehr gesucht hatte, ihre Aufmerksamkeit ablenken, und der Wind würde ganz allmählich ihren Schmerz wegwehen. Ob sie sich vorstellen konnte, dass ich eines Tages zu Pferd hierher unterwegs sein würde, auf dem Weg zu ihr. Da senkte sich vom Himmel herab das Gefühl in meine Seele, im Paradies zu sein. Mir war bewusst, dass ich einen unvergesslichen Augenblick erlebte, einen Bewusstseinszustand, den wir oftmals erreichen, wenn ein magischer Augenblick soeben vorbei ist. Ich war ganz dort. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, ganz auf diesen Morgen konzentriert, auf das rhythmische Klappern der Pferdehufe, auf das sanfte Wehen des Windes, der meinen Körper liebkoste, auf die unerwartete Gnade, den Himmel, die Erde und die Menschen betrachten zu dürfen. Ich geriet in eine Art Verzückung, war von Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt, am Leben zu sein. Ich betete leise, lauschte der Stimme der Natur und begriff, dass die unsichtbare Welt sich immer in der sichtbaren Welt offenbart. Ich stellte dem Himmel Fragen, dieselben Fragen, die ich immer als Kind meiner Mutter gestellt hatte. Warum lieben wir bestimmte Menschen und hassen wir andere? Wohin gehen wir nach dem Tod? Warum werden wir geboren, wenn wir am Ende doch sterben? Was bedeutet Gott? Die Steppe antwortete mir mit dem unaufhörlichen Wehen des Windes. Und das genügte mir. Das Wissen, dass die grundlegenden Fragen im Leben nie eine Antwort erfahren werden und wir dennoch weitermachen können.